BR Heimat lesen.
Ein unendlicher Grimm und eine trostlose Bitterkeit kriecht in der Schiermusserin herauf. Es wirkt in ihrem Hals und schüttelt sie in hartem Weinen. Und drüben im Hof geht der Tag seinen Gang in hurtigem Schaffen, gewürzt mit Lachen und Scherzen, mit Essen und Trinken. Franz hat bereits das erste Fass mit Kirterbier im Hausflöz auf die Bank gestellt und angezapft. Und nachmittags um 3, da ringsum die Kirchenglocken das Fest einläuten, da tönt aus dem Haus der erste Juchschrei, die Zither erklingt und ein lustiges Singen und Jodeln hebt an. Und dann hört man das Stampfen der tanzenden Burschen und das Lachen der Dirnen. Gegen Abend kommen dann die jüngeren Leute aus der Nachbarschaft in den Heimgarten. Der Schiermoser trägt die beiden Hälften der Kirchweihsau in die Kuchel und Franz richtet in der Tenne die große Kettenhutsche her. Dazu schleppen die Nachbarburschen eine Menge schwerer Kuhketten herbei. Diese werden schaukelartig an den mächtigen Querbalken der Tenne befestigt, die eine beim vorderen Tor und die andere beim rückwärtigen. Und diese beiden Kettenschaukeln werden nun verbunden durch zwei aufeinandergelegte, leichtlich 7 bis 8 Meter lange Bretterladen aus gutem Eichenholz. Das Aufmachen der Kirchweihhutsche ist eine Ehrensache bei den Bauernburschen, denn da oft bis zu 15 Personen auf dieser sitzen und schaukeln, muss sie sehr gewissenhaft gekettet und befestigt sein. Nach dem feierlichen Abendessen wird dann die Hutsche ausprobiert von sämtlichen Burschen und Mädchen des Hofs. Und so kommt es, dass die Schiermoserin und ihre Mutter noch spät abends das Rasseln der Ketten und das Knarren der Bretter, das Scherzen der Burschen und das Kreischen der Meideln hören müssen und keine Ruhe finden und keinen Schlaf bis tief in die Nacht. Kirchweihsonntag. Der dämmernde Morgen wird begrüßt von dem festlichen Geläute der Glocken ringsum. Es rufen die alten Tiefen der großen Pfarrkirchen ernst und feierlich, und es klingen die kleinen Glöcklein der Kapellen hell und silbern hinaus in die Täler und hinauf an den Hügeln, schwingen und singen droben auf den Höhen und erfüllen die Luft mit ihrem vom Windhauch getragenen Ton wie ein Lied vom Himmel. Droben auf den Bergen ringsum stehen die Böller und schicken krachend und donnernd ihren Ruf hinaus ins Gau. Auf, Kirchweih ist! Und ihr Krachen bricht sich an den Wäldern und Höhen, wird zum rollenden Donner und erzittert endlich als vielstimmiges Echo an den Fenstern der Bauernhöfe ringsumher. Da wird's lebendig in den Häusern. Der Bauer bindet das buntseidene Halstüchel sorgfältiger, zieht das samtene Gilet mit den silbernen Knöpfen an und bürstet lange an dem schweren wattierten Kirchenrock herum. Die Bäuerin prangt im seidenen Gewand mit perlenbesetztem Fürtuch. Sie hat das Haar gestrählt und pomadisiert und trägt eine feierlich andächtige Miene zur Schau. Der alte Großvater nimmt den langen tuchernen Festtagsrock aus dem Kasten, zieht die glänzenden Kanonenstiefel über die engen Lederhosen und zählt die Kreuzer zum Biergeld in seinem altmodischen Zugbeutel. Die Burschen und Knechte stehen lachend und stänkernd in der kurzen Wix unter der Haustür, richten den Flaum am Hut, horchen auf die Sackuhr, ob sie geht, und probieren die Schärfe des Messers, ehe sie es im hinteren Hosensack verschwinden lassen. Die Töchter und Mägde aber schwatzen und kichern, richten zum 3. Mal das Haarnest und zum 4. Mal die Halsbarbe, zupfen an den Röcken und glätten die Schürzen, behängen den Hals mit Ketten und bestecken den Spenzer mit Broschen und Nadeln. Und endlich versammeln sich alle drinnen in der großen Stube. Die Bäuerin breitet das schwere linnene Festtagstafeltuch auf dem Esstisch aus, die Tochter oder die Oberdirn stellt die Krapfenschüssel drauf und die Kucheldirn trägt die Kaffeesuppe herein. Der Bauer betet den Morgengruß und bittet den himmlischen Vater um seinen Segen für Speis und Trank, und dann beginnt die Kirchweih. Zum Morgenimbiss Krapfen, Kücheln und Kirchweihbrot mit Kaffee, Brennsuppe und Leberwürsten. Nach der Kirche beim Postwirt oder beim Oberwirt, beim Unter- oder beim Altenwirt die Kirtermaß für den Heimweg und daheim der Festtagsschmaus. Die Mannsbilder ziehen schon vor dem Essen die Joppe aus und setzen sich hemdärmlich um den Tisch. Dann geht's in schöner Ordnung und nach altem Brauch und Herkommen. Erst kommt die Schüssel mit dem Kraut und den Blutwürsten, dann das Voressen, danach die Fleischsuppe mit den Leberknödeln, das Rindfleisch und die roten Rannen. Nun füllt der Hausvater die Bierkrüge. Die Bäuerin aber trägt weiter auf, den schweinernen Braten und die Kirchweihgans, die gebackene Milzwurst und den gedämpften Gockel. Die Weiberleut beginnen langsam zu seufzen und die Mannsbilder knöpfen bedächtig die Knöpfe des Gilets und der Hose auf. Aber der Hausherr hilft abermals nach mit frischem, gutem Trunk. Und so geht das Essen seinen Gang weiter. Nach dem Gockel kommt das Kälberne auf den Tisch und nach diesem die Apfelküchel, die rockernen Schmalznudeln und die weizernen Kirchweihkrapfen. Den Dank Gott betet die Bäuerin meistens für sich allein, denn die anderen Glieder des Hauses sind ernst und schweigend hinausgegangen, in den Stall, in den Hof, hinter das Haus. Eine gute Kaffeesuppe aber bringt wieder Munterkeit und wirkt befreiend. Man lacht wieder, scherzt, stänkert und ist endlich in der Stimmung, die zum Kirtertag gehört. Der eine nimmt die Zither zur Hand und der andere die Harmonika. Der Oberknecht fasst die Unterdirn um die Mitte, hebt sie juchzend in die Höhe und bald ist alles im Wirbel des Tanzes und im Trubel der Lust des Tags. Und was nicht Essen und Trinken, nicht Tanzen und Singen zu Weg brachten, das erreicht die Hutsche. Kreischend und lachend sitzen die Weiberleut auf dem langen Brett. Ein paar stämmige Burschen stehen an den Enden der Hutsche auf dem äußersten Rand und umklammern mit ihren Fäusten die langen Ketten. Der Musikantenlippel spielt auf der Ziehharmonika einen Marsch und die Burschen beginnen langsam, die Schaukel zu treten. Erst ganz bedächtig, die Haltbarkeit nochmals überprüfend, bewegen sie die Hutsche. Aber bald werden sie kühner, erhitzen sich an dem Juchzen der Burschen und an dem Kreischen der Meideln und werken nun mit voller Kraft. Hei, da flattern die Röcke und zappeln die Beine. Da bittet manche herrische und anhabische Dirn den sonst so verhassten Bewerber um Gnade. Da kommt ein Rausch über alle, die noch jung sind und Blut haben in ihren Adern. Das ist die Stunde, von der man noch kichernd und verstohlen spricht, wenn längst die Kirchweih vorüber und der Winter in die Bauernhöfe eingezogen ist. Wenn die Jugend beisammensitzt in der Spinnstube und die Alten sich erwärmen auf der langen Ofenbank. Wie überall an diesem Tag, so ist es auch auf dem Schiermoserhof. Ein Kirchweihtag voller Lust und Genuss, voller Freud und Ausgelassenheit. Rosalie ist auch heute die Seele des Ganzen, die Bäuerin. Sie läuft und schafft, kocht und werkt, hat die Hände voller Arbeit und das Herz voller Lust. Und Tante Adele hilft getreulich mit beim Kochen und Backen, beim Essen und Trinken, beim Lachen und Lustigsein. So kommt's, dass die gute Schiermoserin samt ihrer alten Mutter vergebens der Stunde des Tages hart, da eine oder die andere von den Töchtern gelaufen kommt, um zu betteln. Gemurter, hilf! Der ganze Kirter ist beim Teifelbeus nicht kimst. Die Stadtweiberts hat uns den ganzen Kirter verhunzt. Nein, nichts dergleichen rührt sich. Nur das Gansdirndl bringt gegen Mittag die Botschaft, es wär alles fertig, und wenn die Schiermoserin Lust hätte, herüberzukommen zu einem kleinen Schmaus, dass unser Herrgott sie davor bewahre. So gern sie etwas verkosten möchte von den Gerichten, die dieses Weibsbild zubereitet hat, sie kann's überwinden. Und mit Verachtung auf den Lippen, Groll in den Augen und bitterem Weh im Herzen setzt sie sich einsam an ihren Tisch und wirkt hinunter, was vom Tag vorher noch da ist, ein harter Knödel und ein wenig Kraut. Danach kleidet sie sich festlich an und geht hinab nach Glonn zum Rosenkranz und zur Feschbar. Indes der Schiermoser, ihr Eheherr, wie ein Junger daheim durchs Haus läuft, lacht, scherzt, mit keinem Gedanken sich seines trutzigen Eheweibs erinnert und zu guter Letzt Rosalie sogar um einen Tanz angeht, indem er sagt, »Ich muss wissen, ob's da so eine riegelsame Tanzerin bist wie eine Bäuerin.« Im Herzen aber denkt er, eine bessere Hochzeiterin hätte er nicht finden können, der Franzl. Und wenn er suchen wollt, 20 Stunden im Umkreis. Bei diesen Kegelscheiben hat sein Bub den besten Wurf getan. Assessor von Rödern wundert sich schon seit geraumer Zeit, dass seine Braut so gar nichts mehr von sich hören lässt. Außer ein paar nichtssagenden Kartengrüßen hat er von Rosalie nichts erhalten, was ihn irgendwie ihrer Zuneigung hätte versichern können. Die Rätin allerdings schrieb fleißig. Aber ihre Briefe sind stets von einer schwulstigen Schönrednerei, von einer so unangenehm geschraubten Art, so gedrechselt und so gewunden, dass er sich am Ende nicht mehr darin zurechtfinden kann. Was nützen ihm all die Redensarten der Mutter, wenn die Tochter nicht jene Worte findet, die man als Verlobter doch schließlich beanspruchen kann? Ist er denn nun eigentlich Bräutigam oder ist es nicht? Er will sich Klarheit schaffen. Sofort. Und so findet ihn der leuchtende, schier sommerliche Oktobersonntag, an dem bei den Bauern Kirchweih ist, auf dem Weg nach Berganger. Er hat noch einen Freund dazu eingeladen und sie wollen zugleich eine kleine Wanderung durch den Herbst mit dieser Reise verbinden. Es ist bald um die Stunde des Abendessens. Die Lust und der Trubel des Kirchweihtags ist aufs Höchste gestiegen. Der dritte, vierte Banzen wird angezapft und die Kirchweihschaukel beginnt zu quieksen und zu knarren bei jedem Schwung. Franz Schirmoser hat mit dem Oberknecht das Treten der Hutsche übernommen. Und Rosalie sitzt nun gleich den Töchtern und den anderen Mädchen auf dem Brett, lachend und voller Übermut. Da kommen zwei Wanderer des Wegs, schauen verwundert auf die Szene und nähern sich langsam, angezogen von dem Lärmen und Lachen und der Musik der Tenne. In diesem Augenblick gibt Franz Schirmoser das Zeichen zum Halten. Die Burschen springen hinzu, halten die Schaukel an und bemächtigen sich der schreienden Dirnen. Und der Franzl springt herunter vom Brett, hilft Rosalie herab, wirbelt sie etliche Male im Kreis herum und hebt sie danach juchzend in die Höhe. Draußen vor dem Tor steht der Assessor mit seinem Freunde. »Indianerfreuden«, sagt dieser mitleidig, »sie sind doch noch wilde, diese Bauern.« Der Assessor will antworten. Da erkennt er Rosalie, sieht, wie Franz Schirmoser sie in den Armen hält, küsst, mit ihr tanzt, sie wegführt. Da wendet er sich schweigend ab und folgt dem Freunde. Etliche Tage später empfängt Rosalie einen Brief, der weiter nichts enthält als die Worte: »Ich betrachte unsere Verlobung als gelöst«, von Rödern. »Na also«, sagt Tante Adele, »es geht doch alles, wie's gehen soll. Morgen fahren wir zurück in die Stadt und rüsten den Brautwagen.« Franz Schirmoser ist also Hochzeiter und er ist sehr zufrieden und glücklich darüber. Denn er sagt sich, dass er mit Rosalie niemals verspielt haben wird. Und was die Leute sagen werden, das bekümmert ihn nicht. Er mischt sich auch nirgends drein. Sollte aber wirklich einer den Mund allzu weit auftun über die Sache, so würde er ihm den schon schließen auf eine Art und Weise, dass er eine Zeit lang auf Gott und die Welt vergisst. Und so beginnt er gemeinsam mit seinem Vater und dem Alten, das Haus für die neue Bäuerin zu richten und zu verjüngen. Denn alte Wände und morsche Böden taugen nicht für ein junges Leut und ein frisches Blut. Rosalie aber sitzt derweilen drinnen in der Stadt und näht und stickt und probiert dies und das, läuft mit Tante Adele von Laden zu Laden und treibt die Handwerksleute zur Eile an. Ihre Mutter, die Rätin, ist mit Sack und Pack abgereist zu einer von ihren verheirateten Töchtern, um sich dort auszuweinen über die unglaubliche Kränkung, die ihr durch Rosalies Heirat zugefügt wurde. Sie tut wirklich, als wollte sie jedes Band zwischen sich und ihrer Tochter zerreißen. Tante Adele freilich meint, das geschehe alles bloß, um nach außen hin Eindruck zu schinden, als unglückliche Mutter. Im Innern sei sie ganz gewiss zu Tod froh, dass ihre Tochter einen Bauernhof im Wert von mindestens 80.000 Mark und leichtlich an die 20.000 Mark bares Geld erheiratet. Und sie ärgert sich bei dem Gedanken, dass es die Rätin doch nun so gut haben könnte, wenn sie nicht so ein hochmütiges Frauenzimmer wäre. Sie selber opfert willig ihre ganzen Ersparnisse, ihre Zeit und ihre Ruhe für das Bräutel. Denn, meint sie, wenn ich mich nicht kümmere um das Mädel, wer soll's denn tun? Sie wird ihre alte Tante schon nicht vergessen, die Rosel. Das hat Rosalie auch gar nicht im Sinn. Vielmehr hat sie sich bereits von ihrem Hochzeiter ausgebeten, dass Adele jeden Sommer als Gast auf dem Schirmoserhof weilen darf. Und Franz fand nichts Unbilliges an der Bitte und meinte, »Das kannst heuten, wirst magst, Rosal.« Also wird fröhlich der Tag genutzt und die Stunde, auf das alles gut und recht wird zur Hochzeit. Schon seit Menschengedenken pflegen die Bauersleute den Brauch, dass sie um die stille Zeit des Advents keine laute Hochzeit machen. Ja, manche sagen sogar, man solle zwischen Kathrein und Heilig Drei König überhaupt nicht heiraten, denn die um dieselbige Zeit geschlossenen Ehen schlügen gar oft zum Unglück aus. Ob der Volksglaube dabei an das Walten böser und unholder Mächte gemahnt oder ob er dem Unsegen religiöse Ursachen und Wirkungen zugrunde legt, darüber denkt kaum einer nach. Aber tatsächlich müssen schon zwingende Beweggründe vorhanden sein, dass sich ein versprochenes Paar in den Wochen des Advents einsegnen lässt. So etwa, dass die Hochzeiterin nicht mehr weit hin hat, bis sie eine Wiege neben das Ehebett stellen muss. Oder dass ein Hochzeiter gar geschwind ein goldenes Bremsscheit braucht, um den rollenden Bankerottskarren noch schnell aufzuhalten, ehe er ihm sein ganzes Heimatl über den Haufen fährt. Aber dass einer bloß um der Ehe selber willen in der stillen Zeit heiratet, das ist gegen Brauch und Herkommen und fordert das Gerede der Leute heraus. Und so darf es Franz Schiermoser nicht Wunder nehmen, wenn heut, am dritten Sonntag im Advent, ganz Berganger und die Leute der umliegenden Orte des Kirchspiels von ihm reden, die Köpfe schütteln und ihren Unkenruf ertönen lassen. Denn heute hat nach der sonntäglichen Predigt der hochwürdige Herr gewiss und wahrhaftig ganz laut und deutlich von der Kanzel herab verkündigt: Zum heiligen Stand der Ehe haben sich versprochen der ehr- und tugendsame Jüngling Franz Schiermoser, Schiermoser Bauernsohn dahier, und die tugendhafte Jungfrau Rosalie Schäuflein, Rechtsratstochter aus München. Erstes Aufgebot. So. Gewiss und wahr auch noch. Wie ein Ruck geht's durch die ganze Gemeinde. Wie hat das geheißen? Schäuflein, Rechtsratstochter und aus München. Ja, heiratet der jetzt wirklich die städtische, die Sommerfrischlerin, die Tochter von der alten hochmütigen Stadtmadame, von der Adligen? Vorbei ist's mit aller Andacht und Sammlung, ein Flüstern und Murmeln geht durch die Reihen der Betenden. Ellenbogen stoßen sich und die Blicke aller suchen die Kirchenstühle des Schiermoserhofs. Aber weder bei den Mannsleuten noch bei den weiblichen Angehörigen des Hofes bewegt sich ein Mundwinkel, ein Auge, eine Miene. Starr geradeaus schaut der Alte und sein Sohn, demütig gesenkt sind die Blicke der Großmutter, der Bäuerin, der Töchter und Mägde. Und die Hochzeiterin selber ist gar nicht zu sehen. Sie kniet hinter dem barocken Gitter über dem Hochaltar neben den frommen Frauen der Mädchenschule und blickt hinunter zu Franz. Manchmal schielt eine von den armen Schulschwestern zu ihr hin, sonst bleibt sie ganz unbemerkt, bis nach der Kirche. Da können es die Weibsleute der Gemeinde kaum erwarten, bis der Herr Pfarrer endlich sein Ite Missa est gesungen und seinen Weihbrunn über sie gesprengt hat. Sie rennen aus der Kirche wie die Geißen aus dem Stall und fangen draußen an zu schnattern wie eine Herde Gänse. Hei, da geht's.
Ja, was ist denn jetzt das? Was hat jetzt der hochwürdige Herr da für Kind? Der Schiermoser Franzl heirat, jetzt in der Adventinger Zeit. Und der Stabmadam heiratet. Ja, hat jetzt so einer so, hab's auch schon gehört.
So ist die Rede der einen. Die Gegenrede der anderen aber ist die: Ja, narr, ja, narr. So hab's muss der alte Schiermoser nur auf seine alten Doktor leben. Und sie:
Heirat der Bursch, Stabfräulein.
Ja, ja, bald die Leute ganz gut geht, nachher werden sie übermütig. Nachher taugt einer als rechte und gute Sache nimmer. Nachher müssen sie auf die Himmelslotter steigen. Aber unser Herrgott lasst Baum nicht bis in den Himmel wachsen, der findet seine Leute schon. Und der!
Und eine Alte meint:
Jetzt in Heilinger ab Fendt, da hat er gewiss eben so angefangen, der Franzl. Gleich sehen tut sie ihm schon, dem Hallodri. Ist allerweil schon ein solcher noch gewesen.
Worauf wieder eine andere jammernd ihre Meinung zum Besten gibt:
Es ist nur grad schad um den schönen Bauernhof. Lang wird's nicht dauern, nachher schwimmt er da hinab. Wie wird denn eine Staderin einen Bauernhof da halten können? Wie wird denn eine solche nicht fertig werden?
Aber die Reisertalerin sagt mit ihrem frömmsten Augenaufschlag:
Ach, nicht fertig werden, meinst du's? Die wird gewiss und sicherlich fertig. Mein Haus und mein Hof und mein Sach. Und mit ihrem selber auch, mit den Deppen. Aber es gehört ihm nicht anders. Ihm nicht und die Alten auch nicht. Die hätten eine andere Hochzeiterin auch noch finden können, als wie so ein Staubflucker. Gibt rechtschaffene Bauern, die handeln gerade nur da umeinander.
So geht das Mühlrad bei den Weibsleuten. Und bei den Männern? Oh, mög keiner sagen, dass die still wären über diese Heirat. Die haben's genauso notwendig wie die Weiber. Nur, dass sie nicht auf der Straße stehen bleiben wie diese, sondern den Postwirt und den Obernwirt, den Huber und den Unterwirt heimsuchen. Und auch sie haben Erbarmnis mit dem schönen Hof und fragen, wer wohl unter dieser neuen Herrschaft das Essen koche und den Stall richte und die Erdäpfel stecke und einernte. Und der Nachbar des Schiermoser lässt auch seine Meinung laut werden.
Markusi leicht denker, wie es käme wird. Heut werden's meine Alte holen, zum Brotbacher und zum Butter ausrühren und morgen mich zum Kaiwitzieren. Die Stabmadam mit ihren seidigen Nerven fällt ihr gewiss augenblicklich in die Ohnmacht und kriegt Kränk, bei ihr Kuh kalbert. Oh mei, der arme Franzl. Aber wem nicht dran ist, dem ist auch nicht Zäffer.
Ja, ja.
Und dabei ist aus dem Alten kein Sterbenswörtel darüber herauszukriegen, wie er über die Heirat seines Sohnes denkt. Er schmunzelt nur, trinkt gemach seine halbe Bier, raucht seine Sonntagszigarre und macht sich danach wieder auf den Weg hinüber zum Pfarrhof, wo sein Sohn und Rosalie das Stuhlfest feiern. Derweil stehen bei der Leitnerkramerin so an die 10 Bäuerinnen und hecheln das Brautpaar so gründlich durch, dass auch nicht ein guter Faden an ihm hängen bleibt. Und sie ärgern sich furchtbar, dass sie nichts Gewisses über diese Heirat wissen. Nicht einmal Barbara Schiermoser kann mit einer Auskunft dienen. Sie kauft nur etliche Meter himmelblaues Atlasband zum Ausputz für ihr Festgewand, sagt Grüß Gott und Adies und geht wieder. Dies ist natürlich ein neuer Anlass zum Reden. Und die alte Krautschneider-Zenz meint,
jetzt ich, wenn Schiermoserin wär, ich tät's halt ganz einfach nicht gedulden. Ich sagat halt ganz einfach na. Und der Handel wäre aus und vorbei.
Aber die Nachbarin des Schiermoser erwidert,
meinst? Geh, da hast aber falsch geraten. Deswegen ist der Handel noch lang nicht aus. Ich weiß ganz gewiss, dass sie Bäuerin nein gesagt hat und hat ihr da nichts geholfen, gar nichts. Bloß, dass sie selber und die Alten ins Austragheisel gezogen sind. Aber er und die Jungen, deren was mögen.
Das ist allerdings eine sehr interessante Neuigkeit, wenn man sie glauben darf. Grad kommt die Schiermoserin selber in den Kramerladen und verlangt ein Päcklein Mandelkaffee und ein Pfund Zucker. Doch auch sie geht nicht aus sich heraus. Auf alle noch so spitzfindigen Fragen hat sie bloß ein Ja, Nein oder Das werden wir schon sehen. Und auf die boshafte Frage der alten Schleiferin, ob sie eine rechte Freude habe über die Hochzeit ihres Buben, erwidert sie ebenso boshaft,
»No, weil er mir deinige Tochter daherbracht hätte, würde ich keinen Kreuzsprung gemacht haben. Und im Übrigen ist es meine Sache, ob ich erfreut habe oder nicht.«
Damit hat sie auch schon ihren Zucker und ihren Mandelkaffee in die endsgroße Rocktasche gesteckt, den Regenschirm genommen und die Ladentür geöffnet. Sie muss aber doch noch unter der Tür ihr Gewand hochschürzen, obgleich es weder Regen noch Schnee draußen hat. Denn gerade als sie auf die Straße treten will, gehen Franz und Rosalie lachend und scherzend am Laden vorbei, begleitet vom Schiermoserbauern. Erst als die drei beim Postwirt das neue schöne Fuhrwerk einspannen und samt den Schiermosertöchtern darin Platz nehmen, macht sie sich auf den Heimweg. Die Gemeinde aber hat dadurch aufs Neue erwünschten Stoff zur Unterhaltung und Wasser auf ihre Teufelsmühlen erhalten. Die Hochzeit und der goldene Tag des jungen Schiermoser-Ehepaares sind vorüber. Es war ein einfaches, stilles Heiraten, ohne Prunk und Lärm, ohne Gevatterschaft und Wirtshaus. Aber es war trotz alledem ein schöner, heiterer Tag, und die Schiermoserin samt ihrer Mutter barsten schier vor Wut und Verdruss, da sie von ihrem Fenster aus zusehen mussten, wie sich der ganze Hof freute und vergnügte, wie die Knechte die Zither traktierten und die Paare lustig in der Stube herumwirbelten. Der alte Großvater war trotz seiner Taubheit auch dabei und konnte danach die halbe Nacht nicht aufhören, die Schönheit dieser Hochzeit zu loben und zu preisen, sodass die Alte endlich ganz außer Rand und Band geriet, ihm alles, was auf ihrem Nachttischchen lag, an den Kopf warf und schrie:
»Stadt, bist mir jetzt gutwillig, Tropf, Elendiger! Ich will nix wissen von derer Sippschaft!«
Worauf der gute Alte ganz verwundert den Kopf schüttelte, die Zudecke über das Gesicht zog und einschlief. Rosalie ist also jetzt Schirmoserin oder, wie das Dienstvolk sie nennt, Madame Bäuerin. Nicht etwa aus Spott oder sonst einem üblen Grund wird sie so genannt. Nein, sie sah am Tag ihrer Hochzeit in dem schneeweißen Seidengewand und dem feinen Schleier so gut und vornehm aus, dass der Schirmoser mittendrin das Glas erhob und zu den Versammelten sagte:
»Burm und Dirndln, ich sag ihnen das. A schönere Frau und a lieberne Bäuerin kriegt keiner mehr als inser Franzl. Drum sag ich, stess mit mir o auf ein glückliches Leben und auf ein guten Gesund von inserner lieben Madame Bäuerin. Sie soll leben.«
Damit war das Wort geprägt. Und wenn nun ein Knecht oder eine Magd etwas fragt oder berichtet, verlangt oder erbittet, so beginnt ein jedes seine Red mit diesem Wort: »Madame, ich tät fragen. Madame, ich muss sung.« Und seltsam, Rosalie und Franz empfinden diese Anrede weder unrecht noch verletzend. Das Wort kommt aus gutem Gemüt und begegnet wieder Gutem. So geschieht's, dass sowohl der alte Schirmoser wie auch Franz selber dem Dienstvolk gegenüber nicht von der Schirmoserin oder von der Bäuerin reden, sondern nur von der Madame. Daher kommt's, dass auch drüben im Kirchdorf und drunten im Markt die Geschäftsfrauen und Handwerker diese Anrede gebrauchen. Freilich, so harmlos und ohne Ränke wie auf dem Schirmoserhof ist es wohl kaum gemeint, wenn die Bäckerin in einem Ton so süß wie ihre Zuckerbrezeln sagt:
»Recht guten Tag, Madame Schirmoserin. Was geht ab? Was darf's sein?«
Oder wenn die Postwirtin sich erst die feiste Hand an die Küchenschürze wischt, ehe sie diese Rosalie darreicht mit den Worten:
»Jesus, Madame Schirmoser! Ein kleines bisserl, Madame! Muss grad noch geschwind meine Finger wegen abwischen, bevor ich einer guten Tag sag, Madame. So, ich hab heute halt die Ehre, Madame Schirmoser, ich hab die Ehre.«
Doch macht sich Rosalie nur wenig daraus. Sie ist so zufrieden und glücklich als Bäuerin und als ihres Franzen Hausfrau, dass sie nur auf ihn hört und auf seinen Vater. Freilich tut sie sich nicht allzu leicht in ihrem neuen Stand. Sie, das Stadtmädel, weiß halt doch nicht so in allem bäuerischen Brauch und Tun Bescheid. Da ihr aber die Schwägerinnen und das Dienstvolk getreu zur Seite stehen, arbeitet sie sich rasch ein und merkt gut auf bei allem, was ihr neu ist. So leben die beiden jungen Leute glücklich in ihrem Heimatl, und mit ihnen freut sich jeden Abend auf den nächsten Tag ihr Vater, der Schirmoser. Nur sie, die Schirmoserin, will nicht teilhaftig werden des Glückes ihres Sohnes. Wie eine Nachteule verkriecht sie sich in ihrem Häusel, lebt einsam und trüb dahin und hofft auf ein baldiges Abscheiden, gleich einer alten, müden Spitalerin. Aber sie muss leben. Ein untätiges, freudloses Leben, noch verdüstert von schwarzen Gedanken der Rachsucht und des schwer gekränkten Bauernstolzes. Und sie bohrt sich immer tiefer hinein in ihren Groll und Hass und schließt sich auch von der übrigen Welt ganz ab und geht zu guter Letzt nicht einmal mehr in die Kirche. Die alte Großmutter liegt schon seit Wochen krank da nieder. Aber während sie früher selbst bei schweren Leiden das Bett hasste und sich so schnell als möglich wieder aufraffte, liegt sie jetzt still und ergeben und seufzt ein übers andere Mal:
»Es ist nichts mehr auf der Welt, weil der Mensch alt und unnütz wird. Die Jungen haben keine Religion und keine Sittsamkeit nimmer. Die kümmern sich um keinen Brauch und um keine Ehre. Ah, was? Das Beste wär, man kann die Augen zumachen und nimmer auftun in alle Ewigkeit.«
Und da eines Tages ihren alten tauben Eheherrn der Schlag trifft und man ihn hinausträgt zum Hoftor, da bricht sie ganz und gar zusammen. Und kaum einen Monat danach muss die Schirmoserin auch ihre Ewigkeitstruhe mit den Blumenstöcken des Austraghäusels schmücken und sie hinabgeleiten zum Gottesacker. Da wird es ganz seltsam still und leer in ihr. So still und leer wie in dem Häusel. und sie wird mürb und klein, verzagt und lebensmüde in dieser Einsamkeit. Und ihr Morgengebet gleicht ihrer Abendandacht und klingt aus in die Bitte: Herr Gott im Himmel, erlöse mich von dem Übel meines Daseins. Amen. Ein Jahr ist um seit der Hochzeit des jungen Schirmoser und seiner Rosalie. Und da es wieder um die Zeit ist, in der man für die Weihnacht das Kletzenbrot backt und die Krippe in der Hauskapelle aufstellt, da spannt der Schirmoser eines Morgens in großer Eil das Füchsel vor das Gäuwagerl und fährt wie der Teufel hinaus zum Tor und hinab nach Glonn zur Kindelfrau. Denn Rosel, die Madame, will sich dazu richten, ihrem Franz ein kleines lebendiges Christkindlein in die altehrwürdige Bauernwiege zu legen. Das ganze Haus ist in Aufregung. Am meisten aber zieht's den jungen Bauern an den Nervensträngen. Denn draußen im Stall liegt die Blass im Kalben und der Rappe tobt an einer schweren Kolik. Und nun kommt Barbara, des Bauern Schwester, und schreit: »Schnell, geschwind, Eispanner, d'Steckerreiterin holen, inser Madame riecht sie!« Der Schreck, die Freude, die Angst. Hei, da schwirren die Befehle. »Hans, kümmer dich ums Rappel. Lies und Sepp, es bleibt's mir bei der Blass. Der Bur und Nandl sollen den Käfer, bei's Kaibe kimmt. Vater, geh, bei's du gleich zu der Kindlin fahren tätst. Eppern kunst gleich eine Flascherl Wein für Drosel mitnehmen und ein Met. Bavettai, geh, kümmer dich um sie. Und Maridl kann in der Kuchel Wasser hitzen und's Essen richten.« Und während alles rennt und läuft, werkt und sorgt, zieht droben in der Kammer die junge Bäuerin die Vorhänge zu, schiebt die Wiege zu ihres Bettes Füßen und steckt ein winziges Hemdlein in die Ärmelchen eines gestrickten Jäckleins. Barbara kniet vor dem alten Sesselofen und schürt ein schweres Holzscheit ums andere hinein und tröstet dazwischen mit lieben Worten die leise, jammernde und betende Schwägerin. Eine, zwei Stunden gehen um. Drunten im Hof und Stall rennen und laufen Knechte und Mägde, werkt der Tierarzt und brüllt das Vieh. In der Kuchel kocht das Wasser und dampft der Kindelbraten. Und droben hält Franz seine liebe Bäuerin im Arm und schaut leichtlich 100-mal aus dem Fenster, ob der Vater noch nicht bald mit der Kindlin käme. Drüben im Austraghäusel aber steht die Schirmoserin hinter dem Vorhang und starrt auf die Straße hinaus, wo sie ihren Schirmoser vorhin mit dem Fuhrwerk dahinstürmen sah. Was mag nur los sein drüben im Hof? Ein seltsamer Druck legt sich ihr auf die Brust. Sie will ihn abschütteln.
»Werd schon eb sei«, sucht sie sich selbst zu beruhigen. »Was geht's dem Mio? Ich kehr nimmer zu denen.«
Aber da hört sie den Rappen schlagen, toben und wiehernd stöhnen. Sie sieht den Tierarzt kommen und gehen.
»Ah, was? Das geht mir nix noch. Werd schon was sei. Was kümmert's mich?«
In diesem Augenblick fährt der Schirmoser in den Hof und neben ihm sitzt die alte Steckenreiterin, die schon ihren Franz und die Barbara und die Maridl geholt hatte damals, als sie noch selber glückliche Schirmoserbäuerin war. Also gibt unser Herrgott dieser Ehe doch seinen Segen. Es kommt wieder ein kleines Reislein aus dem Schirmoserstamm. Die Alte greift sich an die Kehle. Wie hart sie sich doch heute schnauft. Sie öffnet das Fenster. Aber da dringt das Schreien der Knechte und Mägde, das Brüllen der Kuh zu ihr in die Kammer. Sie schlägt das Fenster wieder zu. Doch sie hat keine Ruhe. Wieder muss sie mehr Luft haben. Sie wankt mit bebenden Knien hinaus vors Haus. Da dringt der jammernde Schrei ihrer Schwiegertochter zu ihr. Sie hält sich die Ohren zu. Ihr Sohn, der Franz, stürmt die Stiege herab und hinunter in den Stall. Aber gleich darauf rennt er schon wieder ins Haus und man hört ihn befehlen: »Sportwasser herrichten und warme Windeln! Habt's einen Trank für d'Blass!« Also wirklich kehrt der Segen Gottes ein in Haus und Stall ihres Hofs. Und sie steht da unter ihrer Haustür gleich einer Fremden, Ausgestoßenen. Ein hartes Weinen kommt sie an, aber sie wirkt es hinab und bekämpft die weiche Regung ihres Gemüts. Der Rappe liegt ermattet, aber gerettet auf seiner Strohschütte. Und vorn bei den Kühen steht die Blass und schaut besorgt nach ihrem Kälblein, das eigensinnig immer wieder aufzustehen versucht, obgleich es seine Vorderbeine noch nicht tragen. Da schleicht sich eine Gestalt scheu in den Stall. die Schiermoserin. Und sie geht langsam von Kuh zu Kuh, von Ochs zu Ochs, streichelt die Rösser und tätschelt die Kälber und geht endlich leise und zaghaft hinüber ins Wohnhaus. Droben in der Kammer kämpfen Furcht und Hoffnung, Schmerz und Trost ihren harten Strauß. Der Schiermoser und sein Sohn rennen planlos durchs Haus. Da schleicht die alte Bäuerin zur Stiege hinauf. Die beiden Männer durchfährt der nämliche Schreck und sie stoßen beide zugleich die Frage hervor: Was mägst? Franz aber ist mit 2, 3 Schritten bei ihr.
Mutter, bäust eb's mägst? Kim morgen, sie kann die nicht brauchen jetzt, sie soll keinen Verdruss haben.
In diesem Augenblick mischt sich droben ein feines, kreischendes Stimmlein in das Weinen der jungen Schiermoserin. Und die Barbara ruft voller Freud durchs Haus: Am Burm haben wir! Da vergisst Franz auf die Mutter und der Schiermoser auf sein Weib und sie rennen hinauf und hinein in die Kammer, wo sie in ihrer derben, unbeholfenen Art sich Mühe geben, zart zu dem Kindlein zu sein und zu seiner Mutter, wo sie die Stimme zu einem heiseren Flüstern senken und mit dem Ärmel immer wieder über die Augen wischen, damit man nicht sehen möchte, was sie bewegt. Drunten in der Kuchel aber hat die Schiermoserin ihrer Tochter den Kochlöffel aus der Hand genommen und sagt: Geh auf und schau das Bierball an, ich koch schon weiter. Und am Christtag, da die Taufe des jüngsten Schiermoser-Reisleins stattfindet, da sitzt sie in ihrem größten Festtagsstaat in der neuen Kutsche, trägt selber das Büblein auf dem Prunkkissen zum Taufkessel und zeigt der staunenden Gemeinde ihr freudestrahlendes Gesicht. Und da das alte Jahr zur Neige geht und das neue sich zum Kommen schickt, da nimmt sie ihre Schwiegertochter bei der Hand und sagt: Wenn's der recht ist, Rosel, nachher mach ich Kindstieren. Und bois der sonst dick eingeht mit der Arbeit, nachher sag's das. Indem sie noch redet, kommt der alte Schiermoser dazu und ruft:
Jetzt da schau her, jetzt ist richtig nur aus derer Dreifaltigkeit eine Dreieinigkeit worden. Was ein solches Christkindl doch alles zwing bringt. Aber in Gottes Namen, Tatsache ist, dass ich wieder einen Schlafkamerad hab und der Hof einen Stammhalter. Für das andere wird nachher der Bursche sorgen und sein Madame.
Und die junge Schiermoserin sagt fröhlich: Amen, Vater.